Wir wollen heute weitermachen mit den Eigenschaften Gottes. Wir haben uns das letzte Mal und das vorletzte Mal schon damit beschäftigt und kommen heute zu der nächsten Eigenschaft Gottes, nämlich Gott ist gnädig. Was ist Gnade? Es gibt ja unterschiedliche Übersetzungen des Wortes Gnade in der Bibel. Aber häufig ist Gnade die unverdiente Gunst gegenüber jemandem, der niedriger gestellt ist. Also von jemandem, der höher gestellt ist, gegenüber jemandem, der niedriger gestellt ist. Ja, und natürlich auf Gott bezogen. Gott erweist seine Gnade, indem er diejenigen, die Verdammnis verdient haben, unverdienterweise Errettung schenkt. Und zwar auf Grundlage des stellvertretenden Opfers Jesu Christi. Ja, der Jesus hat sich hingegeben. Und auf dieser Grundlage schenkt Gott Gnade. Und natürlich ist die Tatsache, dass Jesus sich hingegeben hat, dass er in die Welt geschickt worden ist und sich hingegeben hat, für uns gelitten hat, schon das ist Gnade. Da schauen wir auch einen Bibelvers dazu an, oder zwei Bibelverse, nämlich Titus 3, Verse 4 bis 7 zunächst. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit, errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Ja, dieser Bibelvers spricht von der Freundlichkeit und von der Menschenliebe Gottes. Ja, Gott hat diese Welt geliebt, er hat die Menschen geliebt und er liebt sie auch jetzt. Und aufgrund von dieser Menschenliebe hat er den Herrn Jesus Christus geschickt, um für uns zu leiden und zu sterben. Und wir lesen hier auch in diesem Vers, dass wir das Bad der Wiedergeburt, also die, die gläubig, wahrlich gläubig sind, dass wir das Bad der Wiedergeburt empfangen haben, dass wir erneuert worden sind durch den Heiligen Geist. Dieser wurde reichlich über uns ausgegossen durch Jesus Christus, unseren Retter. Und jetzt kommt die Gnade, die hier ausgedrückt wird, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Also die Rechtfertigung geschieht durch Gnade. Es ist nicht etwas, wo wir uns auf die Schulter klopfen können, wo wir sagen können, wir haben es uns verdient, ja, deswegen sind wir gerechtfertigt worden, oder wir sind besser gewesen als andere, deswegen sind wir gerechtfertigt worden. Nein, es ist allein aufgrund von Gottes Vorsatz, und das wird auch sehr gut im nächsten Vers ausgedrückt, nämlich 2. Timotheus 1, Vers 9. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Ja. Er hat uns berufen mit einem heiligen Ruf, das war in der Zeit, zu einer bestimmten Zeit hat er uns berufen. Und dann durften wir gläubig werden, durften das Evangelium erkennen, durften gerettet werden. Und dies geschah aufgrund von seinem eigenen Vorsatz. Nicht wegen unseren Werken, also nicht in uns begründet, sondern aufgrund von Gottes Vorsatz und der Gnade, wie es hier heißt, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Also die wurde uns schon vor ewigen Zeiten gegeben. Der Epheserbrief drückt es so aus, dass wir auserwählt worden sind vor Grundlegung der Welt. Ja, das hat Gott vor ewigen Zeiten beschlossen. Es ist nicht so, dass Gott geschaut hat in die Zukunft und geschaut hat, wer würde gute Werke tun oder wer würde offen sein fürs Evangelium. Denn wenn Gott in die Zukunft schaut, dann sieht er nur, dass alle ihn ablehnen würden. Ja, von uns heraus lehnen wir Gott ab. Ja, wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen, sagt uns der Epheserbrief Kapitel 2. Wir haben uns nicht unterschieden von den anderen, bis eben Gott mit seinem heiligen Ruf uns berufen hat. Und das ist seine Gnade, das ist sein Vorsatz. Und deswegen passt das sehr gut, auch diese Definition, die wir am Anfang gesehen haben. Es ist die Gunst Gottes, die der Höhere, nämlich der Allerhöchste, der lebendige Gott, uns, den Niedrigeren, unverdient zuteil werden lässt. unverdienterweise. Wir haben das nicht verdient, es ist unverdient. Wir sind niedriger gestellt, nämlich seine Geschöpfe. Und wir sind in der Situation, und da kommt die Barmherzigkeit ins Spiel, dass wir uns selbst nicht helfen können. Wir können uns selbst nicht verbessern, nicht zu Gott hinarbeiten oder sonst irgendwie, sondern wir sind komplett auf die Barmherzigkeit Gottes, auf die Gnade Gottes angewiesen. Und das hat natürlich auch eine ganz praktische Anwendung, wenn wir darum wissen, dass wir alles Gott zu verdanken haben und nichts uns selbst zuschreiben können, dann sollte das ganz praktische Auswirkungen haben auf unser Glaubensleben. Eine davon wird in 1. Korinther 4, Vers 7 beschrieben. Denn wer gibt dir den Vorzug? Und was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Hier wird zum Ausdruck gebracht, dass wir nichts besitzen, was wir nicht empfangen haben. Alles, was wir besitzen, das haben wir empfangen. Das kann man natürlich in Bezug auf materielle Güter sagen. Das können wir und müssen wir genauso in Bezug auf geistliche Güter sagen. Wenn wir das Heil empfangen haben, dann haben wir es empfangen. Ja, wir dürfen uns dessen nicht rühmen, weil wir es empfangen haben. Wir sind Empfänger davon und nicht etwa solche, die es verdient haben. Ja, ganz im Gegenteil, wir hätten Verdammnis verdient und haben aber Gnade empfangen. Und deswegen, was rühmen wir uns? Wir können uns nicht auf die Schulter klopfen, ja, und sagen, wir können uns rühmen, wir haben es uns zuzuschreiben. Nein, wir haben alles diesem alles wirkenden Gott zu verdanken. Und deswegen sollen wir uns nicht rühmen. Deswegen sagt uns auch die Bibel, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Ein weiterer Vers, der das ausdrückt, ist Philipper 1, Vers 29. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Ja, hier sehen wir sowohl die Tatsache, dass wir an ihn glauben dürfen, haben wir der Gnade zu verdanken. Auch Glaube produzieren wir nicht selbst, sondern Glaube wird von Gott bewirkt, von Gott geschenkt durch seinen Heiligen Geist. Und deswegen ist es Gnade, wenn wir an ihn glauben dürfen. Aber hier ist nicht nur der Glaube, der erwähnt wird, sondern auch Leiden. Es ist eine Gnade, wenn wir leiden dürfen, um seines Namens willen. Ja, manch einer macht vielleicht schwere Zeiten durch, leidet um Jesu willen, weil er dem Herrn treu ist, muss auf Dinge verzichten, in vielen Ländern Verfolgung erleiden, Gefangenschaft, an vielen Orten sogar bis hin zum Tod. Und wir sehen in der Apostelgeschichte, dass die Jünger, als sie geschlagen worden sind und dann wieder freigekommen sind, dass sie danach Gott gelobt haben und gepriesen haben, ja, es eine große Ehre, als große Ehre betrachtet haben, dass sie um Jesu Christi willen leiden durften. Deswegen müssen wir, wenn wir betroffen sind, sind wir aufgefordert, unsere Blickweise zu ändern und ja, es als ein Privileg anzusehen. Es gibt aber natürlich auch Leid, das nicht um Christi willen ist. Ja, wenn wir zum Beispiel eine Krankheit durchmachen oder sonst eine schwere Zeit durchmachen, die Umstände sehr schwer und niederschmetternd sind. Auch das ist natürlich in Gottes Hand und auch da dürfen wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Zum Besten zusammenwirken, kann man auch übersetzen. Das heißt, sogar die schweren Sachen, die wir durchmachen im Leben, die gebraucht Gott, um uns zu verändern, um uns ihm ähnlicher zu machen. Und so dürfen wir auch das aus Gottes Hand annehmen und ja, immer mehr lernen, wie Paulus es auch lernen musste, nämlich zu sagen, lass dir an meiner Gnade genügen. Dass wir einfach lernen, uns daran genügen zu lassen, an der Gnade Gottes. Und offenbar ist es so, dass wir so sind, dass erstmal Dinge passieren müssen in unserem Leben, damit wir lernen, mehr auf diese Gnade zu schauen, mehr uns über diese Gnade zu freuen und diese Gnade genug sein zu lassen. Es ist ja schwer, wenn man ja vielleicht Nöte hat und man denkt, jetzt hat man diese Bedürfnisse oder man braucht einen Ausweg und so weiter und so fort und sieht den nicht und denkt, ich habe jetzt gerade gar keinen Grund zu danken. Aber haben wir immer einen Grund zu danken? Ja, es gibt immer einen Grund zu danken. Sowohl gibt es auch Dinge in unserem Leben, für die wir immer danken können, die sehen wir vielleicht nicht. Und wenn wir in unserem Leben nichts sehen, gibt es doch noch die großen Wahrheiten der Schrift, die Tatsache, dass Christus sich für uns hingegeben hat. Dafür können wir immer danken. für sein Erlösungswerk, für die Erkenntnis, die wir geschenkt bekommen haben, für all die Wahrheiten, die Dinge, die er zugesagt hat, für die Dinge, die er in der Vergangenheit in unserem Leben schon gewirkt hat. Für all diese Dinge können wir danken. Wir können auch danken für andere Geschwister, wenn wir sehen, dass andere Geschwister im Glauben wachsen. Wir können auch danken dafür, wenn Menschen zum Glauben kommen. Also wir haben immer Grund zu danken. Wir müssen nur unseren Blick verändern. Von uns weg, von unseren Umständen weg, auf die Dinge, die wirklich es wert sind, dafür Dank zu sagen. Dann haben wir 2. Timotheus 2, Vers 1. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Ja, wir sollen stark sein in der Gnade. Das ist die Aufforderung an Timotheus und auch an uns. Petrus sagt, dass diese Gnade wachsen soll, zunehmen soll. Und das sagt uns die Bibel im Allgemeinen. Wir sollen zunehmen in der Gnade, stark sein in der Gnade. Das heißt, wirklich auf diese Gnade, die uns gegeben ist, vertrauen, uns darauf stützen und ja, wachsen in dieser Gnade. Das heißt zum Beispiel im Gebet, die ganzen Verheißungen anzuschauen, die ganzen Verheißungen vor Gott zu bringen, uns darauf zu stützen, den Herrn anzuflehen, dass er diese Verheißungen gemäß seiner Gnade erfüllt in unserem Leben und dann einfach im Glauben darum bitten, dass diese Dinge geschehen, dass diese Verheißungen, die er ja verheißen hat, wahr werden. Dann sehen wir in Psalm 107, Vers 8, sie sollen dem Herrn danken für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Ja, das ist immer wieder ein Thema in den Psalmen. Das ist auch etwas, was David angeordnet hat, dass die Gläubigen danken sollen für seine Gnade. Und so gilt das auch für uns. Wir sollen ihm danken für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Das heißt, die Gnade, die er geschenkt hat, und die Wunder, die er an den Menschenkindern getan hat, was ja auch Gnade ist und die er auch weiterhin tut. Den ganzen Psalm kann man diesbezüglich anschauen und Gott loben und preisen und ihm danken. Und so haben wir im Neuen Testament auch den Thron der Gnade, Hebräer 4, Vers 16. Wir sollen zum Thron der Gnade nahen. Ja, die Bibel sagt uns zwar, dass alles Gnade ist, aber das bedeutet nicht, dass wir uns zurücklehnen und sagen, es ist ja alles Gnade, also brauche ich nun nichts mehr zu tun. Sondern vielmehr möchte Gott erbeten werden. Er möchte, dass wir diese Erfahrung machen, dass wir ihn bitten, dass wir ihn anflehen und dann erleben, wie er tatsächlich Gebet erhört. Deswegen sollen wir zum Thron der Gnade nahen, um rechtzeitig Hilfe zu erfahren. Also gerade in Zeiten der Not sollen wir nicht sagen, irgendwann wird die Not schon vorbei sein, ich brauche da jetzt gar nicht groß drum zu bitten, ich muss einfach nur warten. Nein, wir sollen, damit wir rechtzeitig Hilfe erfahren, zum Thron der Gnade nahen. Und der Jakobusbrief sagt auch, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Also es kann durchaus sein, dass Gott die Zeit der Not weiter und weiter ausdehnt, weil wir einfach nicht bitten. Deswegen sollen wir zum Thron der Gnade nahen, im Vertrauen darauf, dass er die nötige Gnade schenkt, dass er rechtzeitig eingreift, im Vertrauen auf all seine Verheißungen und dürfen dann auch erfahren und erleben, ja, wie Gott tatsächlich zu seiner Zeit eingreift, zu seiner Zeit Gebet erhört. Und zwar so, wie er das als am besten für uns betrachtet. Vielleicht nicht so, wie wir das uns denken, dass ja, Gott eingreifen soll, sondern das kann anders geschehen, aber doch so, dass es uns zum Besten dient. Und darauf dürfen wir uns stützen, ja, dass wir unter seiner Gnade sind, dass wir durch seine Gnade zu ihm finden durften und dass wir durch seine Gnade ihm nachfolgen dürfen und dass wirklich alle Dinge denen, die Gott lieben, also die wahren Gläubigen, dass alle Dinge denen, die Gott lieben, zum Besten dienen. So viel zu dieser Eigenschaft, Gott ist gnädig. Dann wollen wir zur nächsten Eigenschaft kommen. Die nächste Eigenschaft Gottes, mit der wir uns beschäftigen wollen, ist die Langmut Gottes. Gott ist langmütig. Was ist die Langmut Gottes? Wir können sagen, die Langmut Gottes ist die Geduld Gottes trotz der Provokationen der Menschen. Und das drückt sich sehr schön aus in dem folgenden Bibelvers, nämlich 1. Timotheus 1, Verse 15 bis 16. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Ja, Paulus bezeichnet sich selbst als Beispiel für die Langmut des Herrn. Er war sich dessen bewusst, ja, dass er ein großer Sünder ist, dass er sogar der größte Sünder ist, wie er sich ausdrückt. Er sagt, von denen ich der Größte bin. Ja, und Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um solche Sünder zu retten. Also es ist nicht etwa so, dass die größten Sünder Angst haben müssten, dass sie nicht gerettet werden können, sondern das Blut Jesu Christi reicht aus für den größten Sünder, für alle Schuld und Sünde. Und dessen ist sich Paulus bewusst. Er sagt, dass es wichtig war, dass an ihm zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige. Zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Also das ist ein Vorbild in dem Sinne, dass Paulus sagen kann, ich der größte Sünder, mir ist Erbarmung widerfahren. Ich bin zum rettenden Glauben an den Herrn gekommen, mir sind alle Sünden vergeben worden. Und deswegen muss sich kein zukünftiger Sünder Sorgen machen. Alle, die künftig an Jesus glauben würden, können sagen, Paulus, der größte Sünder, ist gerettet worden. Also kann auch ich, großer und berüchtigter und schlimmer, böser Sünder, gerettet werden. Deswegen sagt der Herr Jesus ja auch, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ja, wer mühselig und beladen ist mit Schuld und Sünde, der darf zu Christus kommen, der die Sünder geliebt hat, der sich für sie hingegeben hat, der sein teures und kostbares Blut für sie gegeben hat. Wie können wir das anwenden auf unser Leben? Zum einen, ja, wenn du nicht gläubig bist, also noch nicht wiedergeboren bist, was bedeutet das für dich? Römer 2, Vers 4 bringt das zum Ausdruck. Da heißt es, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Ja, es heißt, Gott ist geduldig, Gott ist langmütig, aber das solltet ihr nicht ausnutzen. Ihr solltet nicht denken, ich habe ja noch 100 Jahre Zeit, um Buße zu tun, um umzukehren. Nutze das nicht aus. Gott lässt sich nicht verspotten. Und deswegen ist hier diese Warnung auch, verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut. Ja, ein Sünder, der nicht umkehrt, der nicht Buße tut, verachtet den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut. Das heißt, wenn du das Evangelium verstanden hast, wenn dir klar geworden ist, du bist ein Sünder und du brauchst Vergebung, dann solltest du sofort umkehren. Dann solltest du nicht damit warten, bis zum nächsten Tag, bis zum übernächsten Tag oder bis zum nächsten Jahr oder 10 Jahre oder sagen, ich lebe erst noch mein Leben und wenn ich alt bin, kehre ich um. Das solltest du nicht tun, denn Gott lässt sich nicht verspotten. Denn es heißt, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Also das bedeutet es für denjenigen, der nicht gläubig ist, es bedeutet das für dich, dass du ja wirklich zu Christus kommst und dich in die Arme dessen begibst, der langmütig, sanftmütig, gütig und barmherzig ist. Dann für Gläubige haben wir eine sehr schöne Stelle im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 2. Da heißt es, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Ja, so wie der Herr Jesus Christus langmütig mit uns war und immer noch ist, sehr geduldig mit uns ist, demütig und sanftmütig mit uns umgeht, weil er ja demütig und sanftmütig ist. So sollen wir auch sein. So sollen wir einander in Liebe ertragen. Sollen uns nicht schnell empören über die anderen. Sollen nicht schnell, ja, wenn wir aus unserer Sicht falsch behandelt werden, ungerecht behandelt werden, wenn andere an uns sündigen, dann sollen wir nicht überaus schnell uns empören und ungeduldig werden, sondern auch diese Langmut zu Herzen nehmen und wirklich mit Langmut einander in Liebe ertragen. Dann haben wir eine weitere Bibelstelle. Und zwar Kolosser 1, Verse 11 bis 14. Da lesen wir: Mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut, mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünde. Kolosser 1, Verse 11 bis 14. Das ist hier ein Gebetsanliegen, das hier niedergeschrieben worden ist von Paulus. Es ist hier nur ein Ausschnitt, ihr könnt das gerne vertiefen in Ruhe. Aber das Anliegen ist, dass wir gestärkt werden, mit aller Kraft gestärkt werden zu standhaftem Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Ja, in unserem Lauf, den wir laufen, brauchen wir diese Stärkung, brauchen wir Ausharren, brauchen wir Langmut, ja, Geduld und das Ganze mit Freuden. Ja, das ist das Anliegen. Wir brauchen die Stärkung durch den Herrn, die Stärkung gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, um eben ausharren zu lernen, Langmut zu lernen, damit wir lernen, dem Vater Dank zu sagen, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Wir haben alles dem Herrn, wir haben alles dem Vater zu verdanken, wir dürfen ihm Dank sagen. Er hat uns tüchtig gemacht, er hat uns befähigt, dass wir überhaupt gläubig sind. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis, heißt es hier, und uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Also, dass wir lernen, im ganz praktischen Leben, in unserem ganz praktischen Wandel, sollen wir lernen, Langmut zu haben, standhaftes Ausharren zu haben, in allen Anfechtungen, in allen Nöten, und sollen wir lernen, Dank zu sagen dem Vater. Ja, da brauchen wir die Langmut Gottes. Und wir sind abhängig von ihm, dass uns genau das zuteil wird. Dann schauen wir noch eine Eigenschaft an, die besagt, Gott ist unveränderlich. Was bedeutet es, dass Gott unveränderlich ist? Ja, die Unveränderlichkeit Gottes bedeutet, dass Gott sich in seinem Wesen nicht verändert. Er hat sich in der Vergangenheit niemals verändert, und auch in der Zukunft wird er sich niemals verändern. Gott ist immer derselbe. Er verändert sich nicht. Er ist unwandelbar. Er wächst auch nicht. Auch entwickelt Gott sich nicht. Er ist immer gleich. Das ist ja auch verständlich, weil wenn Gott wachsen könnte, ja, zunehmen könnte, zum Beispiel in Herrlichkeit, zunehmen in Gnade, zunehmen in verschiedene Eigenschaften, in Liebe, würde das ja bedeuten, dass Gott jetzt nicht vollkommen ist. Aber da Gott vollkommen ist, kann er nicht noch mehr Liebe bekommen oder ja, zunehmen oder wachsen in der Liebe oder wachsen in anderen Dingen. Er ist ja schon alles, er ist vollkommen und deswegen ist Gott unveränderlich. Er war schon immer vollkommen, er wird immer vollkommen sein in allen seinen Eigenschaften. Und das wird sehr schön ausgedrückt in Jakobus 1, Vers 17. Da lesen wir, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Also es ist der Vater der Lichter und bei ihm ist keine Veränderung, nicht mal ein Schatten infolge von Wechsel. Da ändert sich nichts. Und somit ist Gott unveränderlich und das bezieht sich natürlich auf den Vater und auf den Sohn Gottes und auf den Heiligen Geist. In Bezug auf Jesus Christus bezieht es sich natürlich auf seine göttliche Natur und nicht auf seine menschliche Natur. Wie können wir das anwenden? In Maleachi 3, Vers 6 lesen wir, denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Ja, was war los mit dem Volk Israel? Sie haben immer wieder Gott verlassen. Sie haben gesündigt. Sie haben das getan, was Gott nicht wohlgefällig war. Sie haben Gott zum Zorn gereizt. Und da sie Gott zum Zorn gereizt haben, hätte Gott auch sagen können, ich vernichte euch vollständig. Ich lasse von dem Volk Israel keinen einzigen übrig. Gott hätte alles Recht, das zu tun. Aber da Gott sich nicht verändert, hat er das nicht getan, weil er sich nicht verändert, seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Das bedeutet, er hat ja dem Volk Israel eine Zukunft verheißen, er hat ihnen Verheißungen gegeben und weil er sich nicht verändert, hält er sich an diese Verheißungen. Greift er nicht ein im Zorn und vernichtet sie alle, obwohl natürlich durch seinen Zorn viele Strafen über das Volk Israel kamen, aber nicht die komplette Vernichtung und Israel hat eine Zukunft. Das heißt auch für jeden von uns, der wirklich gläubig ist, der von neuem geboren wurde, dass wir sicher in Gottes Hand sind und alle Verheißungen Gottes für uns sicher gelten. Gott verändert sich nicht, er wird alle Verheißungen an uns erfüllen. Auch die Verheißung, dass er uns ewiges Leben gegeben hat und dass wir in Ewigkeit nicht verloren gehen werden. Ja, Gott hat versprochen, den wahren Gläubigen, seinen Schafen hat er versprochen, sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Ja, niemand wird sie aus seiner Hand reißen. Das ist schön, dass es an Gottes Verheißungen liegt, dass wir nicht verloren gehen und nicht etwa an uns. Denn wenn es an uns läge, wir verändern uns sehr schnell. Und wer von uns kann garantieren, dass wir morgen dem Herrn noch treu sind? Wer kann das garantieren aus sich heraus? Niemand. Er verändert sich nicht und deshalb seid ihr nicht zugrunde gegangen und werdet nicht zugrunde gehen. Seine Verheißungen sind wahr. Dann Hebräer 6, Verse 17 bis 18. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung in noch stärkerem Maße beweisen wollte, wie unabänderlich sein Ratschluss ist, sich mit einem Eid verbürgt, damit wir durch zwei unabänderliche Handlungen, in denen Gott unmöglich lügen konnte, eine starke Ermutigung haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen. Ja, ein etwas längerer Abschnitt, aber hier geht es auch darum, dass Gott etwas verheißen hat, etwas versprochen hat. Er hat es sogar geschworen und er zeigt dadurch, sein Ratschluss ist unabänderlich. Das, was Gott beschlossen hat, das führt auch aus. Und jeder Gläubige weiß, dass er ein Teil von Gottes Ratschluss ist. Auserwählt vor Grundlegung der Welt, haben wir bereits gesehen. Wir sind Teil von Gottes Ratschluss und wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind, nach Gottes Vorsatz, eben nach seinem Ratschluss. Und dieser ist unabänderlich. Wenn er erwählt, den verwirft er auch nicht mehr. Er hat diese Erwählung vor Grundlegung der Welt durchgeführt, hat er uns auserwählt und das ist unabänderlich. Und da dürfen wir darauf vertrauen und dürfen eine starke Ermutigung haben, wir, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen. Diese dargebotene Hoffnung, die lässt nicht zu Schanden werden, weil ja denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und darauf dürfen wir vertrauen, dass dieser unveränderliche Gott zu seinem Wort stehen wird. Denn es entspricht seinem Wesen, genau das zu tun. So viel zur Unveränderlichkeit Gottes. Kommen wir nun zur nächsten Eigenschaft. Und zwar, Gott ist Wahrheit. Gott ist Wahrheit, das heißt, er ist alles, was er sein sollte. Er ist beständig und wahrhaftig treu. Seine Zeugnisse sind deshalb auch wahr. Sie stimmen immer mit der Realität überein. Gott und sein Wort sind vollkommen vertrauenswürdig. Jegliche Wahrheit gründet sich auf den allein wahren Gott. Ja, Gott ist Wahrheit. Und da gibt es auch einige Bibelverse, die uns das zeigen. Johannes 3, Vers 33 zum Beispiel. Wer aber sein Zeugnis annimmt, der bestätigt, dass Gott wahrhaftig ist. Und Johannes 14, Vers 6, ein ganz bekannter Vers. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also der Jesus sagt von sich, dass er die Wahrheit ist. Ja, er ist die Wahrheit, er offenbart uns die Wahrheit und deswegen gibt es auch keinen anderen Weg als Jesus Christus. Nur durch ihn kommen wir zum Vater, zu dem wahrhaftigen Gott. Nun, wie können wir diese Dinge ganz praktisch anwenden auf unser Leben? In Offenbarung 22, Vers 6 heißt es, und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott der heiligen Propheten, hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Ja, in Bezug auf die Offenbarung wird gesagt, dass diese Worte wahrhaftig sind, dass sie gewiss sind, also zuverlässig. Und das wird auch über die ganze Bibel gesagt. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass wir diese Worte studieren, dass wir uns damit beschäftigen und dass wir danach handeln. Ja, es zum einen glauben, weil es ist absolut vertrauenswürdig. Es ist das einzige vertrauenswürdige Buch, das es gibt. Ja, das einzige Buch, das vollkommen wahr ist in allen seinen Aussagen. Und nach dem sollen wir handeln und darauf achten. Dann 3. Johannes 3 bis 4. Denn ich freute mich sehr, als Brüder kamen und von deiner Wahrhaftigkeit Zeugnis ablegten, wie du in der Wahrheit wandelst. Ich habe keine größere Freude als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Ja, in der Wahrheit wandeln heißt in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes zu handeln. Hier geht es darum, den Brüdern ein Geleit zu geben, ja, die dem Herrn dienen, die in dem Dienst des Herrn unterwegs sind. Aber es bezieht sich auch auf andere Dinge, dass wir in der Wahrheit wandeln sollen. Und Johannes schreibt, er hat eine große Freude daran, wenn seine Kinder in der Wahrheit wandeln. Das sind diejenigen, die durch ihn, durch sein Zeugnis zum Glauben gekommen sind. Das soll also ein Ansporn für uns sein, auch in der Wahrheit zu wandeln. Also in Übereinstimmung mit dem, was Gott uns in seinem Wort in der Bibel geoffenbart hat. Dann Epheser 4, Vers 25. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Ja, es macht keinen Sinn, dass wir, die wir Teil einer Gemeinde sind, dass wir einander anlügen, ja, oder einander etwas vorspielen, weil wir gehören zusammen, wir sind untereinander Glieder. Wir sind Teil in einem Leib und deswegen brauchen wir uns gar nicht anzulügen, sondern wir können und sollen die Wahrheit reden, jeder mit seinem Nächsten. Wir sind ja nicht separate Individuen in dem Sinne, sondern im Rahmen der Gemeinde gehören wir zusammen, sind wir Teil von einem Leib und deswegen brauchen wir auch nicht Angst davor zu haben und schon gar nicht brauchen wir dem anderen etwas vorspielen, was wir nicht sind, sondern jeder soll die Wahrheit mit seinem Nächsten reden. Ja, so viel für heute. Vielen Dank.